Bist du bereit für dich, für uns in Gemeinsamkeit? Mal leise, mal laut, mal voller Mut. So wie du bist, bist du genug. Das Leben will echt gelebt sein, mit all seinen Farben tauch hinein. Mit Herz und Gefühl, mit Freude und Kraft, weil Glück das ist, was du draus machst.
Ein herzliches Hallo und schön, dass du bei deinem Glückspodcast Lebenswert wieder dabei bist. Der heutige Titel verrät vielleicht schon einiges, aber doch nicht zu viel. Wir dürfen heute eintauchen. Zitronenleicht, Trauer, Abschied und Neuanfang. Und ich habe heute eine wahnsinnig inspirierende Gästin, einen Gast eingeladen, der uns mit auf eine Reise nimmt, auf ein Thema, wo ich denke, da wird noch viel zu wenig drüber gesprochen und erst dann, wenn wir so im Gefühlschaos sind, versuchen wir uns zu organisieren, wie wir umgehen können mit all diesen Themen. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz dolle, dass du heute da bist. Liebe Birgit Schneider, hallo.
Hallo, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier was erzählen zu dürfen.
Super schön. Ja, du bist mir begegnet. Auf Social Media. Ich wollte dieses Thema gern im Podcast beleuchten, weil ich wirklich der Ansicht bin, dass es uns oftmals überrollt, wenn dann diese Themen da sind und vorher schweigen wir sie so weg für uns. Und ich möchte einfach, glaube ich, so einen kleinen Opener legen heute mit dir, weil es ist ja auch ein wahnsinnig vielfältiges Thema. Und da möchte ich dich einfach bitten, stell dich doch mal kurz vor, dass unsere Zuhörer wissen, wer bist du und wie bist du auch dazu gekommen, Trauerbegleiterin zu werden. So ein bisschen eintauchen in deine Geschichte gern, Birgit.
Okay, ja, danke. Ja, ich muss versuchen, die lange Geschichte kurz zu machen, weil so viel passiert ist in fast 60 Lebensjahren mittlerweile. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also vom Ursprung bin ich Krankenschwester. Das ist der Job, der mir vor die Füße irgendwann gefallen ist. Ich wollte ganz was anderes werden und da hat dann aber so mein Herz angedockt und ich habe da schon gemerkt, dass mich die Themen, ich habe damals am Klinikum Nürnberg gearbeitet, war in ganz vielen Bereichen, dass mich die Themen, wo es um Leben und Tod geht, also die Fachbereiche, am meisten anziehen. Und war dann unter anderem zum Beispiel damals auf einer AIDS-Station in den Anfängen, als AIDS in unser Land gekommen ist, was richtig, richtig heftig war. Wirklich eingetaucht in das Thema bin ich aber dann etliche Jahre später erst nochmal so richtig. Ich bin eigentlich Fränkin, bin über die Schwäbische Alb ins Sauerland gezogen mit meinem zweiten Mann dann und bin hier in Olpe gelandet, habe einen Spaziergang gemacht und stand hier plötzlich vor einem Kinderhospiz. Also Kinderhospiz Balthasar war damals das allererste Kinderhospiz überhaupt und das hat mich magnetisch angezogen und ich habe sofort gesagt, ich muss dahin. Ich wusste überhaupt nichts über Kinderhospizarbeit, wie die meisten Leute heute noch. Und da bin ich dann auch gelandet, ziemlich schnell. Hab dann gemerkt, okay, Kinderhospizarbeit ist ja ganz was anderes und habe dort dann irgendwann, weil mich das Thema Trauer, was natürlich unweigerlich dort ganz oben auf ist, sehr interessiert hat, die Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Das war der Anfang meines professionellen Umganges damit und habe da dann meine ganze eigene Geschichte erstmal richtig aufgearbeitet und die ist total spannend, weil ich war 1 Jahr und 4 Monate alt, als mein erster Bruder Stefan kurz nach der Geburt verstorben ist und keine 2 Jahre später mein Halbbruder Gerhard durch einen Autounfall. Also der Tod von Kindern in der Familie war bei mir total präsent und jetzt das Spannende ist komplett in der Familie totgeschwiegen worden. Also das, was wir heute nicht mehr ganz so schlimm haben, aber immer noch so latent ist, wie machen wir es denn jetzt? Und das war so in den Mitte der 60er Jahre, da waren wir natürlich noch ganz weit weg von einer guten Begleitung, also da gab es gar keine Begleitung. Und das hat halt massiv viel gemacht in meiner Familie. Also wir sind eigentlich alle psychisch krank geworden, die Ehe ist gescheitert. Ich habe Jahrzehnte in Kliniken und bei Therapeuten verbracht, weil dieses Familiengefüge komplett auseinandergecrasht ist und wir als Kinder überhaupt nicht mehr emotional begleitet wurden. Also null, weil so viel verdrängt werden musste. Und das hat alles Gründe. So. Und das habe ich dann aufgearbeitet und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Und ich glaube, mein größter Antrieb ist bis heute noch aufzuklären und den Menschen zu sagen, das muss nicht so sein, wenn wir anfangen, das zu weiten, das Thema. Und das Thema betrifft ja nicht nur den Tod. Das Thema Trauer ist ja schon in ganz anderen Geschichten auch vorhanden, dann ist es so wahnsinnig hilfreich. Und mich hat es im Endeffekt, kann ich heute rückblickend sagen, total in meiner Persönlichkeit vorangebracht, mich dem Thema zu stellen.
Wow, ich bin jetzt erstmal geflasht und wahnsinnig berührt. Herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Geschichte. Auch wenn es nur Bruchteile davon sind.
Ja.
Die hat mich jetzt so wahnsinnig abgeholt. Und es ist natürlich ein emotionales Thema. Ich merke das jetzt auch bei mir selber.
Ja.
Wie da gleich so auch dieser Umgang. Man weiß gar nicht richtig, wie darf man darauf jetzt zugehen, auch wenn man von anderen sowas hört. Also es öffnet sich gerade so viel. Wahnsinn. Also ich freue mich, dass du uns da echt mitnimmst. Diese persönliche Motivation ist also deine Geschichte.
Ja, absolut.
Ja. Und du hast gerade schon gesagt, so dieser Tod, dieses Wort und das, was damit verbunden ist, ist ja nicht die einzige Trauer, Abschied. Das Themenfeld ist ja riesengroß. Und ich würde zum Start da vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern tief eintauchen mit dir. Weil eben für viele Menschen die Trauer mit Tod verbunden ist. Aber wie definierst du Trauer und Abschied im erweiterten Sinne? Also was fällt da auch noch alles rein, wenn man da überhaupt so einen Rahmen spannen kann?
Ja, also ich meine, das Thema Abschied fängt ja mit unserer Geburt an, indem wir Abschied nehmen aus dem Mutterleib. Also da ist ja schon der erste Trennungsprozess da, der etwas nachgewiesenermaßen macht, sowohl mit uns als auch mit der Mutter. So, ne? Also da fängt es schon an und da fügt sich das aber noch so total organisch in der Regel. Und dann geht es los von Kindesbeinen an, dass wir ganz, ganz viele Erlebnisse haben, wo wir eigentlich traurig sein dürfen. Und Kinder zum Beispiel machen uns das, solange wir ihnen nicht reinquaken, total gesund vor. Ich werde ja ganz oft gefragt, oh, wie gehe ich denn in der Trauer mit Kindern um? Und dann sage ich mir, ihr müsst gar nicht mit ihnen umgehen, schaut es euch einfach ab. Also Kinder trauern komplett gesund. Die sind traurig, wenn sie die Puppe verlieren, die Freundin blöd zu ihnen ist, sie zu früh ins Bett müssen, das Essen nicht das Richtige ist, die falsche Hose angezogen. Das sind alles Themen.
Ich kenne das tagtäglich.
Ja, super. Na? Ja. Und das Problem ist, dass in einer Gesellschaft wie unserer westlichen Welt wir wahnsinnig dazu erzogen werden, zu funktionieren. Also es muss alles schnell gehen, es muss nach Plan gehen, es wird eingenordet und jeder muss in denselben Flow irgendwie gebracht werden. Und da ist ganz wenig Raum für, was ist denn jetzt aber im Moment da? So, und wir haben als Erwachsene fast alle verlernt durch autoritäre Erziehung, durch Patriarchat, durch viele alte Geschichten, dass wir ein fühlende Wesen sind. Also wir haben ja Emotionen ohne Ende. Und weil du vorhin gesagt hast, boah, danke für deine Ehrlichkeit und so, das ist so das Momentum eigentlich, worum es geht, ehrlich zu seinen Gefühlen wiederzustehen. So, und
das schafft so wahnsinnig viel Verbindung gleich, obwohl wir uns gar nicht noch nie begegnet sind, aber diese Verbindung ist spürt man einfach,
Ja, guck mal, da kriege ich Gänsehaut, wenn du so schön reflektierst, weil das ist das, nach was wir uns doch eigentlich sehnen. Also wir erleben ja in unserer Gesellschaft krass viel Spaltung im Moment. Seit Corona Spaltung, gut, schlecht, die sind die Bösen, die sind die Guten. In so vielen Ländern ist das im Moment der Fall. Aber eigentlich, wenn du die Menschen fragst, was ist denn dein größter Wunsch? Ist doch eigentlich Gemeinschaft, Verbindung, sich in Arm nehmen, sich Halt geben können, Liebe. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen und brauchen und für was wir auch da sind. Und also Kinder können das noch total gut. Und was halt ist, ist, dass wenn wir diese kleinen Augenblicke im Leben des Abschiedes, also das betrifft uns ja alle komplett, dass wir ständig von irgendwas Abschied nehmen. Also mal ist es das Idealgewicht, mal die Lebensvision, mal der Job, der vielleicht doch nicht geklappt hat, mal die beste Freundin, die wegzieht, die Eltern, die sich trennen, Wegzug von der Heimat. Heimatverlust ist ein Riesenthema für viele Menschen. Ich bin lange in den Wechseljahren, also Abschied von Jugend, von dem, wo man gedacht hat, ja, das kriege ich alles noch hin, wo man merkt, oh nee, es verändert sich gerade alles so. Also wir haben so viele Themen des Abschiednehmens und wenn wir uns denen mal bewusst stellen und da müssen wir nicht monatelang immer aufarbeiten, sondern mal nur bewusst wahrnehmen, können wir immer was lernen über uns, über Ressourcen, über Leben, über das, was uns dient und über das, was uns nicht dient. Weil das Problem ist ja, wenn dann der Tod ins Haus kommt, mit dem wir uns ja schon mal gleich gar nicht beschäftigen, obwohl er uns alle betrifft, dann stehen wir ganz oft vor einem riesengroßen, wie du es gesagt hast, Chaos. Mhm. Da können wir nimmer wegschauen, da können wir nimmer den Teppich hochtun. Genau. Und dann sind wir überfordert, einfach nur, weil wir uns nicht kennen. Mhm. Es geht immer darum, dass wir alles in uns haben, was wir brauchen, um alle Krisen zu bewältigen. Und ja, das könnten wir lernen in ganz vielen kleinen Abschieden und am Ende geht's ja auch darum, dass wir uns von diesem irdischen Leben irgendwann alle verabschieden. Da müssen wir alle durch. Und warum haben wir so viel Angst? Weil wir uns auch damit nicht beschäftigen. Und wir könnten das so schön üben. Und das habe ich zum Beispiel getan und ich habe keine Angst mehr.
Wow. Ja, genau da sprichst du eben das an, wo ich auch denke, zum Beispiel, ich habe eine riesengroße Familie im Background und bis jetzt bin ich noch in dieser Lebensphase, wo fast alle, also ein paar mussten oder durften auch gehen, aber viele noch dabei sind. Und so diese innerliche Angst oder Unruhe oder auch Überforderung, wenn ich an Situationen denke, dass das die nächsten Jahre eine Dynamik annimmt, wo, wenn wir jetzt beim Thema Tod sind, wo das einfach ins Leben einzieht und dieser Umgang überhaupt keine Ahnung, wie oder was man machen kann. Mhm. Und ich möchte da später auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, dass du vielleicht Tipps und Impulse für uns hast, so ganz pragmatisch auch runtergebrochen, für den Alltag. So und jetzt gucke ich gerade, diese alltäglichen Situationen, die hast du ja gerade und auch Lebensphasen schon uns gut aufgeklärt, die eigentlich, wenn wir uns das bewusst machen, eben da sind. Ja. Nur viele fallen halt leichter, manche nicht so. Bei manchen schaut man mehr hin oder weniger.
Ja, ja.
Und gibt's was, wo du auch sagst, dass wir lernen können, kleinere Abschiede bewusst wahrzunehmen und zu begleiten, ne? Von den Themen, die du auch jetzt vielfältig angesprochen hast. Mhm, also bewusst machen und hingucken oder journalen, reflektieren. Was würdest du da sagen?
Aber mir fällt ganz spontan eine ganz kleine Sache ein, die vielleicht unbedeutend wirkt, aber die unfassbar viel auch in meinem Leben verändert hat. Ich tue mich fast jeden Abend, bevor ich einschlafe, in der Rückschau bedanken für den Tag, wissen, dass der nie wiederkommt. Also ich nehme wirklich Abschied von diesem Tag, den ich gelebt habe und gucke nochmal so drauf und denke, okay, was ist denn gelungen, was ist vielleicht nicht so gelungen und bedanke mich oder denke, okay, das hätte ich vielleicht, würde ich jetzt das nächste Mal anders machen. Weil wir leben ja nur diesen einen Tag. Also das Gestern ist vorbei und morgen wissen wir überhaupt gar nicht so. Und das ist halt das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ist für mich ein Riesentool, was ich total verinnerlicht habe, was ich auch viel in Begleitungen mit einbaue, ist immer wieder dieses, ich bringe mich ins Hier und Jetzt und immer wieder sich klar zu machen, A, ich lebe nur heute und B, Veränderung ist pausenlos. Die Erde, die Menschheit, die Welt ist immer ein einziger Veränderungsprozess. Und wenn wir im Kleinen das uns mal anschauen, runterbrechen auf unser Leben, wenn wir damals so überlegen, Mensch, was hat sich denn alles bei mir auch schon verändert? Die Haare werden grau oder die Falten kommen oder meine Figur sieht anders aus oder die Freunde sind anders oder, ne? Also es verändert sich ja pausenlos was. Und was für mich ein riesen Game Changer auch war, ist, dass ich mich mehr und mehr mit der Natur auseinandergesetzt habe und mehr geerdet habe und mit ihr verbunden habe. Und die Natur ist für mich das allergrößte Vorbild und der allergrößte Hoffnungsträger. Für mich ist der Herbst mittlerweile, hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun. Ich habe auch viele, viele Jahre Depressionen gehabt und es gibt ja ganz viele Glaubenssätze. Ja, im Herbst haben es ja Depressive besonders schwer oder auch Trauernde. Das kann man beliebig austauschen. Ist alles Käse. Das Leben ist immer das, was wir draus machen. Aber das ist für mich ein riesen Vorbild, wenn wir wirklich beobachten, was die Natur schafft, die bleibt niemals stehen. Und die Natur, wenn wir sie einfach lassen, überlebt immer. Die hat immer Ideen, die stirbt im Herbst, die muss alles abwerfen, die hat ausgeblüht, diese Ressource ist vorbei, dann wirft sie alles ab, es geht in die Erde und es ist nicht weg. Es verändert sich nur, es wird zu Humus, zu neuer Energie, was dann von unten wieder hochsteigt. Und wir sehen es ja jetzt schon im Außen, was alles wieder rausspitzt, ohne dass unser Menschenverstand da irgendwas dazu getan hätte. Also es kommt immer wieder neu. Also Veränderung heißt nicht, es ist ein Ende, sondern es ist ein Kreislauf. Und so ist es mit uns Menschen auch. Und deswegen ist also absolut die Natur, Achtsamkeit in jedem Tag und wirklich alles, was ein Ende hat, auch so im Leben, auch ein Jobende oder so. Also so dieses bewusst wahrnehmen, okay, da ist jetzt was zu Ende. Wie gestalte ich Abschiede? Mag ich Tschüss sagen? Für was bin ich dankbar? Was war? Welche Türen gehen neu auf? Also wir haben, wenn wir mal auf unser Leben zurückschauen, ganz viele Geschichten gehabt, wo wir uns verabschiedet haben. Und manchmal hilft es auch, da drüber zu gucken, über unsere eigene Landkarte und zu sagen, Mensch, ja, da war ein Abschied, der ist mir in Erinnerung geblieben. Warum? Also war der besonders traurig? Was war da? Warum war das so traurig? Hadere ich noch damit? Oder, ne? Und einfach mal nur so einen Abschied exemplarisch rauszunehmen, an den ich mich erinnere und zu gucken, was hat da gedient und was merke ich, was war der absolute Stolperstein für mich? Wo kann ich vielleicht auch noch nicht loslassen? Na, also da stecken in einem einzigen Abschied ganz, ganz viele Antworten drin.
Wow, ja, danke. Du hast jetzt auch schon ein Thema angesprochen, was mich so ein bisschen in die Richtung auch des Kulturellen unserer Gesellschaft bringt. Und ich würde da gerne mal so einen Blick mit dir reinwerfen. Wie siehst du aktuell unseren gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Trauer?
Boah,
wo fängst du da jetzt an?
Wie siehst du aktuell den Umgang? Also ganz ehrlich, es sind so zwei Dinge. Auf der einen Seite gibt es im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt auf meine Mama schaue, die 1967 ihr erstes Kind durch den Tod verloren hat, da gab es kein Buch, keine Trauerbegleitung, es gab gar nichts. Die wurde sediert, weggespritzt, sie durfte auf Beerdigung nicht Abschied nehmen, nichts. So, wenn ich das anschaue im Vergleich zu heute, was zum Beispiel was Frauen mittlerweile ermöglicht wird oder Familien, Männer natürlich auch und Geschwistern, wenn ein Kind verstirbt, da ist eindeutig was passiert in einem guten Sinne. Also ja. Da ist mehr Offenheit, da sind mehr Gedanken, Rituale, es gibt mehr Bücher, es gibt Trauergruppen, es gibt unendlich viele Trauerbegleiter. Also da ist was da. Und gleichzeitig, wenn die Menschen zu mir kommen in der Trauerbegleitung, haben die immer noch dieselben Fragen, haben die immer noch dieselben Reaktionen der Außenwelt. Also Trauernde empfinden sehr schnell, dass sie übersehen werden, dass die Leute die Straßenseite immer noch wechseln, je nachdem, was passiert ist, dass immer noch ganz viel Unsicherheit herrscht. Wie, was ist denn Trauer eigentlich? Warum reagieren denn alle anders in der Trauer? Wie kann denn das sein, dass da noch ganz viel Bewertung ist? Dass es nicht wertvoll gesehen wird, Menschen in der Trauer zu begleiten. Also in Deutschland arbeiten 95%, glaube ich, aller Trauerbegleiter immer noch ehrenamtlich. Ja, also es wird dafür immer noch nicht, es wird von den Krankenkassen nicht refinanziert. Also ich war beim Deutschen Kinderhospizverein, selbst da ist das Thema Trauer immer noch, ja, man kriegt ja kein Geld und so, wie soll man das machen? Alles immer spendenfinanziert. Wahnsinnig schwierig, wirklich in die Tat umzusetzen. Also da finde ich nach wie vor, sind wir immer noch ganz hinten dran. Also weil da einfach so viele Themen noch nicht aufgearbeitet sind. Und wir sind in Deutschland in einem Land, was Meister in Verdrängung ist, mit gleichzeitig einem sehr hohen Anteil von ich habe vor allem Angst. Also The German Angst ist ja so ein Titel, plus Verdrängung, plus das Thema, wir leben alle noch unsere Traumata und Glaubenssätze der Kriegsgeneration aus. Also es ist im einzelnen Menschen noch kein Bewusstsein dafür, dass ich immer noch rumschlepp, was meine Oma, also meine Oma ist Kriegsgeneration, meine Mama war noch in den Luftschutzkellern als Kind, die hat ihren Papa im Krieg verloren. Das ist noch meine Generation. Oh, der Mamas und Omas, das schleppen wir alles noch mit uns rum. Da ist noch ganz viel nicht aufgearbeitet.
Wow, bewegt mich gerade wahnsinnig, weil auch mir gar nicht bewusst war, wie wenig wertvoll in Sachen Ressourcen unsere Gesellschaft, wie du es gerade angesprochen hast, damit umgeht. Wenn man denkt eben, dass diese Begleitung dann eben in über Spenden oder irgendwas anderes finanziert wird und nicht diese Wertigkeit hat, was sie haben soll, sollte. Also das bewegt mich gerade wahnsinnig, weil dessen, eben weil man so wenig mit diesem Thema umgeht oder das im Alltag in Anführungszeichen um sich herum hat, es sind einem solche Dinge gar nicht bewusst. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass du das so ansprichst, dass alle Zuhörer denen auch dieses Klarsein und dieses Bewusste, dass das echt noch ganz hinten angestellt ist, dieses Thema. Also Ressourcen meine ich natürlich Geld, begleitende Arbeitsplätze, Menschen, die da dafür da sind und Dinge nicht abarbeiten, sondern begleiten machen können.
Und die alle wirklich ausgebildet sind und die allermeisten zahlen ihre Fort- und Weiterbildungen selber. Also ich habe jeden Cent meiner Ausbildung selber bezahlt. Also habe noch nie jemanden Arbeitgeber oder so bezahlt. Das habe ich auch super gern gemacht. Aber dieses ganze Know-how, was so Menschen mitbringen, das wird einfach noch nicht gesehen. Ich habe Leute, die sagen, nee, ich komme nicht zu ihnen, weil da denken alle, ich bin ballaballa. Also es gibt so verdrehte Vorstellungen, was macht eine Trauerbegleiterin eigentlich? Wieso braucht sie eine Trauerbegleiterin? Im Sinne davon, dass nicht jeder eine Trauerbegleitung braucht. Das will ich auch ganz deutlich betonen. Also ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, ich hoffe überwiegend, gute Ressourcen haben, mit ihrer Trauer umzugehen. Ganz viele verdrängen sie auch dann wieder. Dann kommt sie halt woanders wieder raus. Und nur ein Bruchteil der Menschen sagt mittlerweile, oh ja, eine Trauerbegleitung, das wäre doch was.
Also ich nehme davon jetzt wirklich mit, dass wir gesellschaftlich diesen Raum für Heilung und was wir eigentlich als Menschen so im Mittelpunkt sind, dass wir ja da noch einiges zu tun haben. Und du hast schon gesagt, es gibt diese Gleichzeitigkeit. Also in einer Form hat viel stattgefunden im letzten Jahrzehnt, aber in anderen Blickwinkeln noch überhaupt gar nicht. Und ich wünsche mir auch für uns, dass da die Dynamik und eben die Ressourcen und alles, was man dafür braucht, diesen Wandel voranzutreiben. Jetzt möchte ich so von dir gern wissen, denn es gibt wahnsinnig viele Kulturen, traditionelle Rituale. Was so Abschiede und Tod und Dinge angeht, was ich vielleicht oberflächlich, ich war lange mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs und durfte auch verschiedene Kulturen kennenlernen. Und
ach cool.
Man weiß ja zum Beispiel auch Mexiko und wie da der Umgang so ein bisschen ist, aber ganz oberflächlich. Gibt es da für dich vielleicht besonders positiv aufgefallene und Menschen oder Menschengruppen mit gesünderem Umgang, ich weiß gar nicht, wie ich es genau formulieren kann, oder was förderlicher ist mit Ritualen oder Traditionen. Hast du da Ideen oder
Ja, ich sehe da vieles vor mir, aber ich scheue mich da immer so, das als förderlich zu sehen, weil es sind einfach auch dann wieder Rituale und Traditionen, die eben in einem ganz anderen Kulturkreis entstanden sind, ne? Und was wir nicht machen können und sollen, meiner Meinung nach, ist einfach das, was andere machen, wo wir denken, ah, das sieht aber von außen gut aus, einfach zu uns zu transportieren. Weil wir sind einfach anders sozialisiert. Wir sind anders. Also auch wenn wir alle Menschen sind und sicher uns das ein oder andere abschauen können, aber es muss ja trotzdem organisch aus uns heraus wachsen. So. Was mir so einfällt trotzdem ist zum Beispiel, ich liebe es, auf Friedhöfe zu gehen. Das ist so eine Berufskrankheit. Das finde ich in anderen Ländern total spannend. Und was mich mal sehr berührt hat, ist, über niederländische Friedhöfe zu gehen. Weil du siehst bei den Niederländern an allen Gräbern eigentlich, also auf den meisten sehr genau, welche Personality da drin liegt. Also in Deutschland, da ist ja, ich sag mal, in 90% der Fälle ein Grabstein, da steht der Name, Geburts- und Sterbedatum, vielleicht steht da noch ein Engel oder ein Kreuz, aber du siehst nichts von den Menschen. Also auch das bricht langsam auf, aber die meisten sind noch so. Und in den Niederlanden, da steht dann ein Aschenbecher mit den Zigarettenkippen noch drin. Oder also da ist so ganz viel auf dem Grab, wo man mal, der war ein Fußballfan, da sind immer Bilder dabei. Da legen die Menschen alles Mögliche auf das Grab, auch noch im Nachhinein, auch wenn es verwittert. So. Also die leben mit diesen Gräbern. Da möchte ich einen kurzen Bogen auch spannen, überhaupt zum Thema Grab, weil das ist so eine Tendenz, zum Beispiel in Deutschland. Ich bin auch aufgewachsen mit der Grabpflege von meinen Großeltern. Das war so der einzige Moment, wo ich mit meinem Vater so einen Hauch von Trauerarbeit oder Erinnerungsarbeit pflegen konnte. Ich habe immer mit ihm Blumen aussuchen dürfen und das Grab machen dürfen. Und es ist so eine Tendenz in Deutschland, dass die Menschen immer mehr sagen, ach, ihr sollt keine Arbeit haben und wer sollte das Grab noch machen? Und wir machen alles am besten ein Rasengrab, wo man gar nichts mehr zu tun hat oder eine Urne mit einer Platte drauf und aus die Maus. Das ist wieder ein Verstandesgedeh und sicherlich in jeder Familie auch unterschiedlich. Jetzt kommt das Aber, so ein Arbeiten mit dem Grab, so dieser Ort, wo man hingehen kann, wo die Trauer einen Raum hat, wo der Verstorbene oder die Verstorbene auch liegen, wo man mit den Jahreszeiten wurgeln kann, in der Erde graben kann, sich beschäftigen kann. Das kann was unfassbar Heilsames sein. Also mein Plädoyer ist, pro Grab, wenn es irgendwie geht und nicht einfach so alles so auflösen, was Trauer verorten kann. Natürlich, die Mexikaner, weil du das gesagt hast, natürlich gehen die ganz anders mit um. Die haben aber auch eine andere Spiritualität. Also die laden ja an diesen Dios del Mortis, die Seelen der Verstorbenen ein. Die sind davon überzeugt, dass die immer noch da sind. Da geht's ja schon los, dass das bei uns schon wie die Seelen einladen. Das ist bei uns in einem sehr säkularisierten Land ja. Na, also ich weiß, dass die Seelen da sind. Für mich ist das völlig logisch, aber das sind halt schon so Sachen, wo ich denke, ja, das ist so geil, die feiern das, dass es weitergeht, dass sich eben nicht alles auflöst. Aber für unsere westliche Vorstellung ist es für die meisten unvorstellbar. Also das ist halt mit dem Verstand nicht zu verknüpfen und das macht es uns oft so schwer, uns dem zu öffnen, was wirklich helfen würde.
Wow, also auch da eben die Sache mit den Gräbern finde ich wahnsinnig spannend, weil ich habe mir gerade, wo du das Reden angefangen hast, schon gedacht, das ist ein Teil wieder Verbindung oder Prozess, einfach dabei zu sein und das wegzugeben. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit oder Ideen, das in anderer Form, wenn zum Beispiel in Städten oder so auch dieser Raum oder wir kennen es ja, da werden oft eben Urnen oder andere Dinge priorisiert, weil vielleicht die Platzressource, aber dass man zu Hause für sich oder auch nicht vielleicht zu Hause, sondern irgendeinen Ort schafft, das stattfinden kann.
Ja, genau.
Daran habe ich jetzt so gedacht.
Ja, super.
Weißt du?
Ja, kann ich. Genau. Also Trauerverortung ist was ganz Wichtiges auf dem Trauerweg. Und ich habe zum Beispiel, kann ich aus meinem eigenen Leben erzählen, meine Mama ist verstorben sehr plötzlich und die wohnt über 300 Kilometer weit weg von mir und sie wollte anonym beerdigt werden. Das war ihr Wunsch, haben wir dann auch gemacht, aber da ist dann schon kein Grab da. Und ich habe dann so gemerkt, ich brauche aber irgendwas, was ich so tun kann. Und dann habe ich von ihrem Balkon so eine Trauerweide mitgenommen und habe die bei mir, ich habe zum Glück einen kleinen Garten, und habe die bei mir in so ein Beet eingepflanzt. Und da habe ich wirklich, jetzt ist es nimmer so, aber über Jahre, die ersten Jahre, wie so ein Grab draus gemacht. Also ich habe dann an Allerheiligen ein Licht angezündet und ich habe einen schönen Stein hingelegt und ich habe das immer bepflanzt. Und immer, wenn so diese kirchlichen Geschichten waren, obwohl ich lange aus der Kirche ausgetreten bin, aber das sind dann doch Rituale, die einen tragen können, habe ich das so gestaltet, wie so ein kleines Grab hat es ausgesehen. Und das war total wichtig für mich. Also war total schön. Und die steht da immer noch, die Trauerweide.
Wow, danke auch da fürs Mitnehmen. Und ich glaube, dass eben jeder Zuhörer, wenn er sich auch mit diesem Thema ein bisschen befasst, da für sich so ein Weg oder so ein Platz dann auch findet. Aber ich nehme den Gedanken jetzt ganz tief mit, wenn mir so etwas begegnet, dieser Abschied und dass ich da für mich auch gucke, wo kann ich diesen Platz für Heilung und Verbundenheit oder Erinnerungen, alles, was damit zusammenhängt, schaffen.
Ja, ja.
Wow. Liebe Birgit, das war jetzt ein wahnsinnig spannender und bewegender erster Teil. Ich würde jetzt unsere Zuhörer gerne mit dem, was sie an Impulsen und Gedanken mitbekommen haben von dir, mal in den Tag gehen lassen oder in den Abend und uns dann bei einem zweiten Teil wiederhören. Denn ich habe natürlich noch einige Fragen mitgebracht, zum Beispiel was praktische Tipps und so diese erste Hilfe, so ein kleines Kit im Umgang mit Trauer oder Fragen, die man sich stellen kann oder einfach, was du uns da noch mitgeben kannst. Und da das steigen wir im zweiten Teil ein und blicken auch ein bisschen in die Zukunft. Vielleicht hast du da auch Ideen oder noch Impulse, was die Gesellschaft oder uns angeht mit diesen Themen. Und zitronenleicht geht es dann gleich weiter bei uns. Also danke schon mal fürs Zuhören. Bis gleich.
Dankeschön.